Will ich Cornelia fragen, nicht dich. Ansonsten möchte ich nur unterstreichen, das hat mich auch angesprochen, alles, was ihr hier gesagt habt, aber dieses eine Bild mit dem Rennwagen und diesem anderen. Gott sagt tatsächlich, lass dich nicht ablenken. Na? Es muss nicht alles nur so im Schneckentempo in unserem Leben stattfinden. Ich meine, egal wie wir das machen, es werden Zeiten geben, wo wir das Gefühl haben, alles geht zu langsam und so. Aber wir sollten darauf achten, dass wir uns nicht ablenken lassen und in unserem Wandel mit Gott. Und die Bibel sagt tatsächlich, dass Sorgen der Zeit und solche Dinge etwas ist, was uns wirklich ablenkt und uns und auch das geistliche Leben in uns ersticken will oder irgendwo dämpfen will. Ne? Und das war auch ein bisschen in diese Richtung. Es ging ja um Lasten und solche Dinge. Okay? So, Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ja, Vater, keiner von uns hat nur einfache Tage und ein einfaches Leben. Jeder von uns hat Herausforderungen und jeder von uns wird versucht, sich Sorgen zu machen. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst, wachsam zu sein. Ja, und danke, Herr, dass es wirklich um Wachsamkeit geht. Herr, manchmal denken wir, dass Wachsamkeit sich nur auf unser Verhältnis zur Sünde oder zu Versuchungen sich bezieht. Aber es bezieht sich auch darauf, dass wir uns nicht durch Sorgen, durch Ablenkungen behindern lassen. Und so bete ich, Herr, einfach, dass dieses Wort in uns Raum findet, Vater, und dass wir auf das Ziel zulaufen und nicht abgelenkt werden in unserem Wandel mit dir, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also, Quasedes. Ich weiß auch nicht, wie heißt gut auf Lateinisch? Gut auf Latein? Bonus? Also, Quasedes, Bonus müsste es dann heißen, ne? Also, wenn man gut sitzt. Ich habe ja dieses schöne Sessel vom letzten Sonntag wieder entfernt. Aber trotzdem geht es auch heute um das Thema, wie wir sitzen und wo wir sitzen. Hoffentlich weißt du, wo du sitzt. Nicht nur hier, sondern mit Christus in der Himmelswelt. Du sagst, wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Wie bin ich auf den Stuhl gelandet? Ganz einfach. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, in dem Moment bist du auf diesem Stuhl gelandet, zur Rechten Gottes in der Himmelswelt mit Christus. Ich lese noch einmal diese Verse am Anfang von Epheserbrief Kapitel 2. Ab Vers 1 einige Verse. Und auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Ich meine, ich sage heute nichts dazu, aber das ist irgendwie ein bisschen interessant, dass die Bibel da ganz ungeschminkt sagt, dass wir außerhalb von Christus von Natur aus Kinder des Zorns sind oder waren. Ja, so, der Humanismus hat da ein Problem. Aber die Bibel sagt, die Wahrheit macht uns frei. Die Bibel stürzt uns nicht in komischen Schuldgefühlen hinein, wo wir nicht wieder rauskommen, aber sie zeigt uns unsere wahre Stellung vor Gott, damit wir die wahre Erlösung annehmen können und echt frei werden und nicht x Tabletten schlucken müssen, um Schuldgefühle zu unterdrücken. Amen? Sag mal, Gott setzt frei. Auch mich. Okay. Und wir waren von Natur, aber waren nicht jetzt mehr. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Gott aber, na, ich finde es so schön, wie diese Abers in der Bibel. Gott aber. Es gibt Leute, die haben das Aber immer an der falschen Stelle. Und du hast gesagt, Gott, durch deine Wunden ist uns Heilung geworden. Ja, aber weißt du nicht. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Ja, aber so einfach ist das nicht. Das ist aber an die falsche Stelle. Das Aber ist okay, wenn es an der richtigen Stelle ist. Das Aber sagt, das richtige Aber, das Aber Gottes sagt, ja, die Situation ist tatsächlich nicht so rosig, aber Gott. Sag mal, aber Gott. Na also, das ist kein Aberglaube, das ist das richtige Aber. Das andere, das habe ich im Laufe der Jahre versucht, euch hier zu indoktrinieren, dieses falsche Aber ist Aberglaube. Ja? Wenn man sagt, ja, Gott kann aber. Ja, Gott will aber. Ja, immer. Und dann verkauft man es noch als Realismus, blanker Unglauben verkauft man als Realismus. Es ist nicht Realismus, wenn man den Verheißungen Gottes dämpfen will. Amen? Jesus lebt! Hier! Okay. Musst du den Satz wiederfinden. Ja. Gott aber, das war das. Gott aber. Wenn du dir nichts anderes von dieser Predigt, du wirst dich schon ein paar andere Sachen merken aus dieser Predigt, aber wenn du nichts anderes merkst, schreib dir auf Gott aber. Du wirst nicht vergessen, weil dann kriegst du morgen vielleicht eine ganz schlechte Nachricht mit der Post. Ich hoffe nicht, dass das jetzt prophetisch war. Aber falls... heißt es aber Gott. Und das aber Gott stirbt niemals. Und weißt du, wir brauchen diese aber Gott, weil wir in einer Welt leben, die komisch ist, die gefallen ist. Und wir erleben Schwierigkeiten, Nöten und alles Mögliche. Ne? Also wenn es nicht so wäre, brauchten wir nicht aber Gott. Aber weil diese Welt so ist, wie sie ist, brauchen wir aber Gott. Egal was passiert, aber Gott. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade, hörst du das? Der überragenden Reichtum seiner Gnade, es ist nicht irgendwo tröpfchenweise, ne? Es ist nicht, naja, ganz schön, so ein bisschen bescheiden. Okay. Damit er den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber uns interessiert besonders jetzt Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das ist das, was uns bewegt hat jetzt seit 2 Sonntagen. Er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Und wir haben gesehen, dass das, dieses Mitsitzen lassen, dass das sich darauf bezieht, auf die Stellung der Autorität, die wir als Nachfolger Jesu in der geistlichen Welt haben. Wir sind nicht mehr arme Schlucker, sondern wir sind Kinder des Königs und in der geistlichen Welt haben wir Autorität. Amen. Wir sind Teil der Regierungsmannschaft Jesu Christi. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe an Also dieses Gleichnis zitiert in Lukas 15 von dem verlorenen Sohn, der zurückkam und ja gar nicht die Vision hatte, als Sohn beim Vater wieder aufgenommen zu werden aufgrund seines Lebenswandels. Er wollte nur da ein Diener sein und der Vater hat ihn sofort wieder aufgenommen und mit ihm gefeiert und so weiter und so fort. Und von einem von den Dingen, die der Vater gemacht hat, er hat so einen Ring auf seinen Finger gesteckt. Und dieser Ring steht für Autorität, das ist wie ein Siegel, das ist ein Stempel, das ist also, wie wenn etwas abgestempelt wurde, das ist jetzt ein Erlass, das ist jetzt, das gilt jetzt. Und er wurde als Sohn des Vaters gleich mit diesem Ring ausgestattet. Amen? Halleluja. Was ich heute ein bisschen betonen möchte am Anfang, ist, dass das, was hier geschildert wird in Epheserbrief Kapitel 2, Vers 6 oder was ich jetzt zitiert habe aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15, dass wir durch die Erlösungstat Jesu Christi und dadurch, dass wir diese Erlösung annehmen, in eine Position der geistlichen Autorität hineinversetzt werden, das ist eigentlich eine Wiederherstellung dessen, was, das ist eine Wiederherstellung der Schöpfungsordnung Gottes, das, was wir in den ersten zwei, drei Kapiteln in 1. Buch Mose lesen können. Der Mensch, hör mal gut zu, der Mensch wurde geschaffen als ein König und als eine Königin. Ja, du bist eine Königin. Amen. Und in Gottes Reich gab es nicht nur Könige, sondern Königinnen. Amen. Der Mensch wurde geschaffen als ein Vertreter Gottes auf Erden. Er wurde geschaffen als eine Autorität Gottes auf Erden. Ja, er wurde geschaffen als ein König, beziehungsweise als eine Königin unter Gott, versteht sich, aber dennoch hier auf diesem Planeten. Na? Man könnte sagen, hier auf diesem Planeten Erde war der Mensch Gottes Abteilungsleiter. Gottes Reich ist ja eine Hierarchie, ja, ist eine gute Hierarchie, weil Gott der Vater da oben ganz sitzt und er garantiert dafür, dass nichts schief geht, ja. Aber in dieser Hierarchie war irgendwo auch der Mensch und der Mensch war Gottes Abteilungsleiter auf Erden. So, der Mensch wurde als König oder Königin geschaffen. Das ist wirklich so und das ist wichtig, habe ich so ein bisschen empfunden, diesen Zusammenhang zu verstehen. Es geht hier eigentlich nicht um etwas ganz Neues in dem Sinne, sondern es geht darum, dass etwas wiederhergestellt wird, was bereits Schöpfungsordnung Gottes war. Okay, und lass uns jetzt nur ein, zwei Stellen hier lesen aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 1 zunächst mal. Die sind euch recht bekannt, aber lass uns trotzdem diese Grundlage mitnehmen. Es hat auch mit Würde zu tun, ehrlich gesagt. Durch die Erlösung kriegt auch der Mensch seine Würde in Gott wieder. 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis Vers 28. Dort sagt Gott, und Gott sprach: Lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Sag mal, herrschen. No. Wie klingt denn das in euren Ohren? Herrschen. Oh Gott, bewahre uns vor einem Führer. Weißt du, wir haben durch Dinge, die seit dem Sündenfall geschehen sind und durch gewisse geschichtliche Vorkommnisse, ein total pervertiertes Bild von vielen Sachen bekommen. Es ist fast nicht möglich, manchmal das Wort herrschen zu sagen, ohne dass Menschen es falsch verstehen. Die denken sofort an irgendwo einen Diktator oder irgendjemand, der andere herunterbuttert. Das hat damit nichts zu tun. Und trotzdem ist es Ausübung von Autorität. Der Mensch war gesetzt auf der Erde, um darauf zu achten, dass Gottes Ordnung, Gottes Schöpfungsordnung und Gottes Wille auf dieser Erde aufrechterhalten wurde. Das war sein Herrschen. Darauf zu achten, dass der Wille Gottes geschieht und in diesem Sinne Autorität auszuüben auf der Erde. Okay? Aber er sagt, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also eigentlich steht es da im Grundtext, aber das macht jetzt keinen Unterschied. Als männlich und weiblich schuf er sie. Aber wie ihr sehen könnt auch, sie sollen herrschen. Also nicht nur Adam, sondern Eva genauso. Beide waren zum Herrschen bestimmt. Okay? So, das ist eine Stelle, die uns das zeigt, dass der Mensch als König oder als Königin geschaffen war. Das liegt in dir. Du bist geschaffen, als König oder Königin unter dem allerhöchsten Gott zu leben und seinen Willen zu tun. Wir müssen diese Vorstellung bekommen. Ein Kapitel weiter in Kapitel 2, in 1. Buch Mose, da sehen wir auch das mit dieser Autoritätsstellung von den Menschen. In 1. Buch Mose 2, Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Er sollte ihn schützen. Das hat auch mit Autorität zu tun. Er sollte darüber wachen. Okay? So, wir sind als Menschen geschaffen, um zu herrschen, eigentlich. Wie gesagt, das ist manchmal schwierig, darüber zu reden, weil durch den Sündenfall und durch sogenannte Herrscher, die im Laufe der Geschichte aufgetreten sind, haben wir allein bei dem Begriff Herrschen eine Vorstellung, die manchmal durcheinander ist. Also wir verbinden es manchmal mit egoistischem Verhalten, mit herrischem Verhalten, mit Niederherrschen, mit Menschen ausbeuten und solche Dinge. Und damit hat es nichts zu tun. Aber es gibt ein gutes Herrschen. Wir sind geschaffen, um zu herrschen auf dieser Erde. Ich meine, das ist ganz klar das Wort Gottes. Ja? Gott sagt in seiner Verheißung, das israelische Volk, du sollst Haupt sein und nicht Schwanz. Das hat auch mit Herrschen zu tun. Du sollst nicht nur irgendwo so etwas, was so hinterher gedackelt wird, ne? Du sollst nicht nur ständig reagieren, sondern agieren. Amen? Wir sind nicht dazu da, nur auf Umstände zu reagieren, sondern sie zu agieren, sie zu beeinflussen, ja, sie sogar in Christus zu dominieren eigentlich. Amen? Gefällt euch das? So, du bist geschaffen, um zu herrschen. Wie uns bekannt ist, gegen diese Stellung des Menschen als Gottes Vertreter auf Erden oder als Autorität Gottes auf Erden verloren, beziehungsweise sie wurde pervertiert durch den Sündenfall. Okay? Der Mensch wurde ja selbst durch den Sündenfall ein Sklave von der Sünde, ein Sklave vom Reich der Finsternis und alles Mögliche von Natur aus, Kinder des Zorns, haben wir gelesen. Und dadurch ist diese Stellung irgendwie verloren gegangen, beziehungsweise sie wurde pervertiert und man hat ganz andere Vorstellungen bekommen. Aber der Punkt ist, in Christus, Jesus kam ja, ich meine, das ist nur wirklich ABC, ne? Aber Jesus kam ja, um die Folgen des Sündenfalls oder der Sündenfall und die Folgen aufzuheben. Stimmt das? Ja. Also Jesus ist Erlöser. Er kam, um durch sein Opfer den Sündenfall rückgängig zu machen. Die Bibel sagt ja sogar, das finde ich so schön, irgendwo im Hebräerbrief steht es, er kam, um mit seinem Opfer die Sünde ein für allemal aufzuheben. Und ich habe dieses Aufheben versucht, auf den Grund zu gehen. Und es steht, außer Kraft zu setzen. das finde ich, ausschalten! Also wie ihr euch ruhig halten könnt, das weiß ich nicht, aber... Also bei mir geht's gleich los hier. Mit seinem Opfer die Sünde aufzuheben. Der Teufel hat eine riesen Brrr gemacht. Und Jesus kommt und sagt, ha! Ja? Durch mein Blut ist es alles wieder gut. Amen. So, Jesus, also sein Opfer war genug, um den ganzen Dreck, und das ist ein gutes, der Teufel, er macht Dreck. Ja? Jesus hat gesagt, ein Name für den Teufel in der Bibel ist Beelzebub. Beelzebub. Wisst ihr, wer das eigentlich heißt? Beelzebub. Entweder Herr der Fliegen oder Mistgott. Das gefällt mir am besten. Mistgott. Doch. Das ist die Wahrheit. Mistgott. Mistgott, Herr der Fliegen, versteht man das, passt zusammen. Ne? Fliegen sind übrigens oft als Symbolsprache in der Bibel für dämonische Kräfte. Weil die gehen dahin, wo der Mist liegt. Okay? So, wenn du nicht so viel mit dämonischen Kräften zu tun haben willst, entfern den Mist. Ja? Weißt du, wenn da irgendwo ein Pferd oder irgendwo eine Kuh, also in meinem Garten, jetzt habe ich sowas Gott sei Dank nicht, da irgendwo so ein riesen Unding hinterlassen hätte. Und da würde ein riesen Fliegenschwarm da auftreten. Und ich das sehen würde, dann würde ich mich nicht darauf beschränken, nur ständig diese Fliegen da wegzujagen, sondern ich würde entweder selber oder jemand bezahlen, um diese Hinterlassenschaft zu beseitigen. Und ich kann euch prophezeien, wenn ich das tun würde, no flies no more. Keine Fliegen mehr. Okay, aber das ist jetzt eine andere Botschaft, ist mir klar. Also Jesus hat diesen ganzen Mist, dieser Mistgott, dieser Herr der Fliegen, hinterlassen hat auf dieser Erde, durch seine Opfer ausgeschaltet und den Weg wieder zu Gott geöffnet. Er kam, um das wieder auszuschalten, was geschehen ist durch den Sündenfall und die Schöpfungsordnung Gottes wiederherzustellen. Und siehe da, als eine Folge dieser Schöpfungsordnung oder eine Folge dieser Erlösung ist, dass der Mensch wieder in diese Situation kommt, dass er unter Gott eine Königin oder ein König Gottes auf Erden ist. Und das ist es, was es heißt. Er hat uns mitsitzen lassen in the heavenlies. Amen. Es gibt ja dieses Lied. Wir führen Krieg in der Himmelswelt. Oh, kriege ich schon Gänsehaut. Also, Gott hat uns Gesetz in der Himmelswelt. Ich wollte ganz bewusst, dass wir diese Perspektive bekommen. Wenn wir jetzt auch davon reden, Epheser 2, Vers 6, uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, das ist nicht nur auf ein paar ausgesuchte Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist ganz zentraler Teil, Bestandteil der Erlösung. Es ist die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung Gottes. Okay? Und deswegen heißt es in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Ja? Und diese Wahrheit wird immer wieder an verschiedenen Stellen in der Schrift im Neuen Testament betont, dass es so ist. Ich meine, einige von diesen Stellen habe ich in den letzten paar Wochen mit euch gelesen. Eine Stelle, die ich noch nicht gelesen habe, aber die sehr gut ist, ist in Römer 5, Vers 17. Die sollten wir uns anschauen. Römer 5, Vers 17. Und das Interessante ist, die Bibel spricht mehrmals von diesem Begriff König oder Königreich oder königlich. Empfang diesen Gedanken, dass du königlich geworden bist durch Christus Jesus. Halleluja, wir haben heute, das war auch ein Eindruck hier, dass der Regen von Gott auch unsere Scham und unsere Sünde oder unsere Scham, unsere Minderwertigkeit wegwäscht. Ne? Übrigens, Der Regen Gottes ist ein Bild manchmal für den Geist Gottes, aber manchmal ist es auch ein Bild für die Predigt. Deswegen nehme ich das gleich in Anspruch. Doch, Mose sagt es, Mose mag ich deswegen. Also Mose, er sagt, meine Rede soll fallen wie Regen. Okay, hör mal gut zu, wir tun es manchmal schwer zu akzeptieren, dass wir in Königsgewänder gekleidet sind. Aber weißt du was, das ist die Wahrheit. Lizzie, du bist eine Königin. Tja, das sag nicht ich, das sagt dein Papa. Amen. Oliver, du bist ein König. Halleluja. Sepp, Königin Hopferstadt. Natürlich. Wir sind Könige und Priester. Die Bibel, weißt du, das ist jetzt, also es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist die biblische Botschaft, dass wir durch die Erlösung königlich geworden sind. Aber nimm es an. Ja? Durch sein Wort wählt Gott auch, wo noch Restbestände von Scham ich bin nur so ein armer Schlucker und ich bin nur ein armer Bettler. Und wer weiß, ob Gott mir was geben will. Diesen ganzen Schutt und Mist, jetzt bin ich wieder bei der Mist gelandet, will Gott uns weg, er will uns sauber machen, damit wir von ganzem Herzen die neue Königskleider anziehen und uns darin freuen. Okay? So nimm das an von Gott heute Morgen aus seinem Wort, dass du königlich wurdest durch die Neugeburt, weil es die Wahrheit ist. Gott sieht dich so, er sieht uns so, als Könige und Priester. Okay? Und das ist religiöse Geister, die kommen und sagen, wir sind nur arme Schlucker. Religion will dich so richtig so unappetitlich machen. Ja. Religiosität, religiöse Mächte, die wollen immer das verkleinern, was Gott getan hat. Und immer irgendwie, irgendwie mehr so klein und gering und solche Dinge. Und dich berauben. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen. Also wenn jemand dir deine Würde stehlen will, kann ich dir sagen, wer das ist. Das sind Mächte, die nicht von Gott sind. Amen? Amen. Gott ist ein Vater, er gibt. Der Teufel ist ein Räuber, er raubt. Ist eigentlich ganz einfach. Okay, jetzt. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen, also durch Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, es geht also um Herrschaft, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, sag mal Überfluss der Gnade, ja, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit bekommen, ja, ich springe immer wieder weg. Empfangen. Was sollen sie erleben? Sie sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Da steht's. Ja? Diejenigen, die den Überfluss an Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, also wir werden gerecht durch das Blut Jesu, nicht durch eigene Werke. Was sollen sie erleben? Sie sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und das Interessante ist, dass dieses Wort herrschen beinhaltet das Wort königlich. Deswegen steht es hier in den meisten englischen Übersetzungen, hier steht es nicht, aber in den meisten englischen Übersetzungen steht es, sie werden herrschen als Könige. Und das ist eine sehr genaue Ausdrucksweise, weil das Wort für herrschen, das ist das Verb von dem Wort Basileion, also was auf Griechisch, was ins Deutsche übersetzt heißt Königreich. Also und die zu diesem Basileion, zu Königreich Gottes gehören, sie werden herrschen, königlich herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Amen? Also das ist eine ganz sagenhafte Stelle. Ja. So, das ist ganz, eine ganz konsequente Aussage des Neuen Testamentes, ist, dass wir Könige und Priester sind, dass wir berufen sind, als Könige zu herrschen. Halleluja. So, das waren jetzt sehr klare Argumente. Jetzt kriegt ihr ein populärtheologisches Argument. Ich meine, darf ich so hinterher schmeißen? Ja? Habt ihr darüber nachgedacht? Aufpassen. Habt ihr darüber nachgedacht? Die Bibel sagt, Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Amen? Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Also Jesus ist der König der Könige. Habt ihr darüber nachgedacht, wer sind denn die Könige? Hä? Hey! Er ist der König der Könige, das ist nur er. Das sind keiner von uns. Wir sind nicht Messias und wir sind nicht der Sohn Gottes, der gleich Gott ist. Wir sind nur Kinder Gottes, aber wir sind Königskinder Gottes. Wir sind Könige. König der Könige, Herr aller Herren. Okay. Nur ganz kurz und dann möchte ich ein bisschen mehr wieder in die Umsetzung dieser Herrschaft hineinkommen. Aber nur ganz kurz eine kleine Definition, worum es bei diesem Herrschen geht. Ich habe es ja bereits ein bisschen ausgeführt, worum es nicht geht. Nicht diese komischen Vorstellungen. Also worum es beim Herrschen geht, nicht über Menschen zu herrschen oder sich über andere zu erheben, also hat gar nicht in dieser Richtung mit etwas zu tun, sondern es geht darum, dass die Herrschaft und den Sieg Christi, was er für uns am Kreuz getan hat und durch seine Auferstehung im eigenen Leben und auch in unserer Umgebung, da wo Gott uns hingestellt hat, immer mehr aufgerichtet und verwirklicht wird. Darum geht's. In meinem eigenen Leben, dass der Geist der Knechtschaft immer weniger bei mir verloren hat, dass die Freiheit, die Jesus für mich erkauft hat, auch von meiner Erfahrung her, immer mehr ein Teil meines Lebens ist, dass die Werke der Finsternis zerstört werden, ja, dass das verwirklicht wird, wofür Jesus gestorben ist. Darum geht's bei dieser Herrschaft in meinem eigenen Leben, dass das wirklich es immer mehr manifest wird, dass tatsächlich der Satan unter meinen Füßen ist und nicht mir im Nacken sitzt. Okay? Und wenn es darum geht zu herrschen in der Umgebung oder in die Umstände hinein, ist das, dass durch uns Gottes Handeln in unserer Umgebung gesehen werden kann. Das kann sich auf vielerlei Arten und Weisen äußern. Es kann sich darin äußern, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gottes Hand sichtbar wird, dass es auch in unserer Umgebung sichtbar wird, dass die Werke der Finsternis zerstört werden. Menschen erfahren Heilung, Hilfe von Gott, Befreiung oder dass man sieht, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Das ist eine ganz massive, ein Werk der Finsternis, dass Beziehungen kaputt gemacht werden. Und das ist eine Art, wie diese Herrschaft Jesu Christi zum Ausdruck kommen kann, ist, dass Beziehungen, die am Scheitern sind oder die dabei sind, auseinanderzugehen, wieder gerettet werden und geheilt werden. Amen? Also es geht nicht nur um Heilung und sowas, obwohl das auch ganz wichtig ist. Überwindung von Mangel, man könnte da viele Beispiele erwähnen. Darum geht es, wenn wir davon reden, dass wir mit Christus herrschen. Okay. Ich möchte jetzt etwas sagen, wenn es um die Umsetzung dieser Herrschaft geht. Und ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, da hat dieser Stuhl mir so gut geholfen, konnte ich mich zwischendurch gut entspannen. Aber ich denke, wir haben das auch ein bisschen plastisch vor den Augen geführt bekommen, dass eine Art und Weise, wie diese Position von Epheser 2, Vers 6, dieses Herrschen mit Christus, diese Autoritätsposition unter Gott, wie die umgesetzt wird in unserem Leben, ist, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir in dem Frieden Gottes leben. Haben wir es gesehen? Amen. Wenn wir in dem Frieden Gottes leben, wenn wir im Geist Gottes wandeln und leben, dann, auch ohne, dass wir ständig darüber nachdenken, dass wir jetzt herrschen, kommt die Herrschaft Christi durch uns und wirkt durch uns in die Umstände hinein. Und Menschen werden von Gott berührt. Das ist toll. Also ich habe mal, das fand ich mal interessant, mal in einem Buch von Rick Joyner gelesen, wo er erzählt ein Beispiel, was aus seiner Sicht, sagt er, das war ein von den besten Beispielen, die er erlebt hat, wie das Königreich Gottes sich manifestiert und wie die Herrschaft Jesu durchbricht, auch in eine ganz normale Alltagssituation. Ich erzähle es jetzt, weil manchmal haben wir vielleicht nur die Vorstellung, dass ganz dramatische Sachen passieren müssen. Und das gehört auch dazu. Aber er hat erzählt von einer Geschichte, wo er in einem auf einem Flughafen war und stand da in einem und hat die sollten wohl einchecken. Und die Schlange war groß und sie haben gewartet, ranzukommen und hat gesagt, es entstand eine ungeheure Anspannung und aggressive Stimmung dort in diesem Raum, weil Leute ungeduldig wurden. Habt ihr noch nie erlebt, oder? Wann komme ich endlich ran? Es kann eine Manifestation des Reiches Gottes sein, wenn wir zum Beispiel, nur zum Beispiel in solchen Situationen in Frieden Gottes leben und also diese Atmosphäre brechen. Nicht dadurch, dass wir allen möglichen Leuten mit dem Zeigefinger entgegenkommen und sagen, ey, was macht ihr, sondern einfach dadurch, dass wir im anderen Geist leben. Einfach, wenn du einfach in einem anderen Geist lebst, als das, was die Umgebung tut, wirkt die Herrschaft Christi durch dich. Und dann hat er erzählt, dann hat sich alles zugespitzt, weil da auf einmal kamen zwei sehr laute Frauen ein, die dann also gar nicht so richtig so diese Reihenfolge, in diese Reihe, in diese Schlange beachtet haben und haben sich so nach vorne gedrängt. Oh. Und er hat gesagt, also die Aggression war unwahrscheinlich groß. Und kann man auch verstehen. Ich glaube, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich würde mich auch ärgern, ganz ehrlich. Unmöglich. Ja, und dann sagt er, in dem Moment hat er etwas sehen können, was aus seiner Sicht, sagt er, das war ein von den, oder eine ganz starke Demonstration des Reiches Gottes in einer ganz normalen Alltagssituation. Und hat er gesagt, ich glaube, ein Christ, den er kannte, stand ungefähr gerade da, wo diese Frauen jetzt standen in der Reihe. Und er hat diese Situation dann erkannt. Und dann hat dieser Christ gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Platz haben. Und dann hat er seine Koffer genommen und ist ganz hinten in die Reihe gegangen. Und die beiden Damen konnten sich einreihen. Keiner hatte verloren, nur er. Aber eigentlich hat er gewonnen. Ne? Und hat gesagt, auf einmal, das war wie als ein Ballon, war die ganze Mistluft draußen. Ne? Kommt immer auf diesen Mist zurück hier heute. Ja. Und hat gesagt, es entstand so eine Atmosphäre von Frieden und auch Erstaunen. Und er sagte, ich habe so deutlich gemerkt, dass der Geist Gottes das war, der irgendwo atmosphärisch diese ganze Situation umgedreht hat. Amen. Ich weiß nicht, ob, wenn wir sowas hören, ob wir so oft denken, ja, das hat mit Herrschen zu tun. Genau das hat mit Herrschen zu tun. Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Wir kommen in einem anderen Spirit. Wir kommen in einem anderen Geist. Ich komme in dem Geist Jesu Christi und der Geist Jesu Christi überwindet diesen ganzen Egoismus dieser Zeit. Amen. Ich weiß, ich habe es mehrmals hier erzählt, aber ich erzähle es noch einmal, weil das für mich selber so eine markante Situation war, dass vor vielen Jahren, da stand ich selber in einer Schlange. Und ich reagiere nicht jedes Mal so, wenn ich in einer Schlange stehe. Ja, ich will mich da nicht erheben, überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ob es bei Walmart oder früher Wertkauf, also es war vor vielen, vielen Jahren zurück, liegt es. Dann stand ich in so einem Lebensmittelladen oder so Supermarket, auch an der Kasse, und es ging nicht nach vorne. Ne? Irgendwie ist das ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gemerkt, offensichtlich saß eine Frau an der Kasse, die ganz neu war, und ich glaube sogar noch dazu eine Ausländerin, und also es hat sich einfach schwer getan. Und mit jeder Minute hast du einfach gemerkt, dass die Anspannung wuchs und so weiter. Und Leute haben angefangen mit einem zu reden. Ne? Und dann stand eine ältere Frau vor mir und sie drehte sich um und sie sagt zu mir, und dann, ich wusste, sie wollte jetzt so, jetzt sollte ich so richtig mit ihr einverstanden sein. Und sagt sie zu mir mit so vielsagendem Blick, ja, hier kann man wirklich Geduld lernen. Und wahrscheinlich hätte ich normalerweise gesagt, naja, manchmal so. Aber in dem Moment, wo sie das sagt, es muss der Geist Gottes gewesen sein, weil es ist nicht meine natürliche Reaktion. Nein. In dem Moment, wo sie das sagt, war es ungefähr so, als hättest du einen Eimer mit Frieden über mich gegossen. Und in dem Moment wusste ich, was ich jetzt sagen sollte. Und ich habe sie ganz freundlich angeguckt, habe gesagt, wissen Sie was, das tut uns manchmal sehr gut. Ja. Und sie guckt mich an, als wäre ich ein Alien. Doch. Und sagt, meinen Sie? Habe ich gesagt, ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Engel gelacht haben und gesagt, super. Amen. Das ist Herrschen mit Christus. Wenn der Heilige Geist durch uns wirken kann, in solchen Situationen Herrschen mit Christus ist nicht nur, wir nehmen jetzt Autorität. Das spielt auch eine Rolle. Aber in Geist zu wandeln und nicht vom Geist dieser Welt geprägt zu sein, aus der Beziehung zu Jesus heraus zu leben und in seiner Liebe zu leben, aus seinem Geist heraus zu handeln und zu leben, wenn wir das tun, dann setzt sich diese Herrschaft Jesu Christi um, Halleluja, und die Werke des Teufels werden zerstört. Werke des Teufels zerstört werden, kann sich auf Heilung beziehen, es kann sich auf Befreiung beziehen, aber es kann auch sein, dass atmosphärische Situationen in einer Gruppe von Menschen, wo der Feind atmosphärisch total regiert und herrscht, dass das gebrochen wird und dass der Friede Gottes reinkommt. Das ist Herrschen mit Christus. Amen. So, wir herrschen mit Christus dadurch, dass wir im Geist Gottes wandeln, dadurch, dass wir in seinem Frieden leben. Ich habe auch am letzten Sonntag es kurz erwähnt. Natürlich gehört es auch dazu, zu der Umsetzung dieser Herrschaft, dieser Autoritätsposition, dass wir den Namen Jesu gebrauchen, also im Gebet, Proklamation, Fürbitte oder Proklamation oder Bekenntnis im Lobpreis und so weiter. Es gehört auch dazu. Das ist ganz wichtig. Aber es ist noch ein Punkt, den möchte ich heute erwähnen und dann werden wir nachher nochmal Jesus preisen. Es ist noch ein Punkt. Wenn es darum geht, diese Herrschaft auszuüben, ich bin fest überzeugt davon, dass es dazugehört, dass wir auch, wenn ich mit Christus herrschen will, zum Beispiel auf meinem Arbeitsplatz. Wie könnte das aussehen? Mit Christus herrschen auf dem Arbeitsplatz. Ne? Dann komme ich nicht hin und sage mal, hey, all ihr Sinners, also ich meine, also so nicht. Aber es heißt, dass ich dazu beitrage oder dass ich ein Werkzeug in der Hand Gottes sein kann, dass in vielen Situationen, wo bisher vielleicht der Feind geherrscht hat, der Geist Gottes überhand bekommt, es kann sich darin äußern, dass Gott Türen öffnet, dass ich jemand auf Jesus hinweisen kann. Vielleicht kann ich auch mit Menschen beten, vielleicht kann ich auch für Menschen beten. Ich meine, es hat da verschiedene Ausdrucksformen. Mit Christus zu herrschen auf dem Arbeitsplatz heißt einfach, dass durch mich, ich bin ja ein Glied am Leib, das Haupt hineinwirken kann und dass Jesus seine Realität hineinbringen kann dort auf dem Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass es dazugehört, was wir gerade gesagt haben, im Geist zu wandeln und das wissen wir, dass keiner von uns ständig nur im Geist wandelt. Also ich meine, wir, das ist auch ein Wachstum, aber wenn wir aus der Beziehung zu Jesus heraus leben, dann wandeln wir im Geist und wir können darin wachsen. Es gehört auch das dazu, dass ich den Namen Jesu gebrauche, aber es ist noch ein Punkt, der dazu kommt. Und nicht nur, wenn es auf den Arbeitsplatz geht. Und zwar, das heißt, dass ich meine Verantwortung wahrnehme. Ich werde es erklären, was ich damit meine. Dass ich meine Verantwortung wahrnehme oder annehme. Ich glaube, du wirst merken, wenn ich das so erkläre, was ich damit meine, dass es sehr logisch ist, sehr einleuchtend ist, dass das auch eine Rolle spielt. Erstens vielleicht nur diesen Punkt unterstreichen. Allgemein ist ja klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Verantwortung annehmen und Autorität auszuüben. Amen? Allgemein. Ich meine, wenn jemand Autorität ausüben will oder ausüben soll, in irgendeinem Zusammenhang, ob es zu Hause ist oder auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, dann ist es auch immer damit verbunden, dass man irgendeine Art von Verantwortung, die man zugewiesen bekommen hat, übernimmt und annimmt. Das geht nicht, dass jemand sagt, ich will Autorität haben, aber keine Verantwortung. Viele Probleme haben wir dadurch, dass Menschen gerne Autorität haben wollen, ohne Verantwortung. Daraus entwickeln sich dann manchmal die Despoten, ne? Ne? Aber übernehmen keine Verantwortung. Aber wie könnte das sich jetzt zum Beispiel äußern in einer Alltagssituation, zum Beispiel auf der Arbeitsstelle? Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn ich mit Christus herrschen will, da wo er mich hingestellt hat im Alltag, auf der Arbeitsstelle zum Beispiel, dass es wichtig ist, und das eine Rolle spielt, wie ich meine Verantwortung wahrnehme, sprich, wie ich zum Beispiel die Arbeit, die ich dort auszuführen habe, tue oder nicht. Vielleicht denkst du, klingt nicht so sehr geistlich, aber ich glaube, dass es sehr geistlich ist. Ich glaube, dass wenn ich eine Autorität für Gott sein soll, in der Firma, muss ich gute Arbeit tun, muss ich eine gute Arbeitseinstellung haben, muss ich ja ehrlich sein, auch den nötigen Fleiß haben und so weiter und so fort. Glaubt ihr das? Ich empfinde es ein bisschen wichtig zu sehen, dass das auch mit Herrschen mit Christus zu tun hat, weil die Arbeit, die wir bekommen haben, oder die Aufgabe, die wir bekommen haben, ist ja auch etwas, was wir von Gott bekommen haben. Das ist ein Teil unseres Lebens mit Gott. Deswegen sagt die Bibel an mehreren Stellen, in Epheserbrief und Kolosserbrief, wenn sie die Situation auf dem Arbeitsmarkt, hätte ich fast gesagt, auf der Arbeitsstelle anspricht, dass man seine Arbeit tun soll, nicht mit Augendienerei, sondern von ganzem Herzen als dem Herrn. Also ich kann nicht meine Arbeit im Berufsleben trennen von meiner Beziehung zu Gott. Und irgendwie würde es einfach nicht stimmen, wenn jemand sagt, ja, ich bete, dass Jesus mit seiner Herrlichkeit kommt auf meine Arbeitsstelle und so weiter, aber eine sehr lässige oder sehr ungute Einstellung hat zu der Arbeit, die er zu tun hat. Amen? Ich gucke mir so ernst an. Aber es ist so. Ich glaube ja, ich glaube auch, dass die meisten von uns damit keine großen Schwierigkeiten haben. Aber das ist eigentlich recht klar. Ja. Vielleicht kann ich da nur eine Stelle lesen. Ich lese einfach 1. Timotheus 6, Vers 1. Meine Gott, da geht es sogar um Sklaven. Das haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Wir sind keine Sklaven mehr. Aber wenn er sogar an Sklaven sowas schreibt, wie viel mehr gilt es denn für uns, wie wir in einer Demokratie leben? Er sagt Vers 1, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollten ihren eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Und an anderen Stellen, wie gesagt, Epheserbrief, Kolosserbrief, da kommen diese Ermahnungen, Anweisungen Gottes, wo er eindeutig sagt, dass wir unsere berufliche Tätigkeit, ob wir jetzt Arbeitsgeber oder Arbeitnehmer sind, sehen sollen als etwas, was wir für Gott tun. Amen. Was ich einfach sagen will, ist, dass um Gottes Mitarbeit, um Gottes Segen zu erleben, auf das Werk meiner Hände und mitzuerleben, dass Gottes Herrschaft und der Sieg Christi auch dort zum Tragen kommt, gehört es dazu, ich sage nicht, dass das alles ist, aber es gehört dazu, dass ich die Aufgabe, die ich zu tun habe, mit der richtigen Einstellung tue als dem Herrn, nicht mit Augendienerei und nicht lässig und nicht so, als hätte ich da keine Verantwortung. Amen. So, wenn ich das zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, wie setzen wir diese Herrschaft um? Als Autoritätspersonen unter Gott. Dadurch, dass wir im Geist wandeln, dadurch, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen oder annehmen und dadurch, dass wir den Namen Jesus gebrauchen. Wenn wir das tun, oder das sind drei Schwerpunkte, wie diese Herrschaft Jesu Christi zum Ausdruck kommt. Ich möchte nur noch ein paar weitere Beispiele nennen, und zwar jetzt Arbeitsleben. Wenn ich zum Beispiel in meiner Familie möchte, dass die Herrschaft Jesu Christi, dass sein Geist, die Herrschaft seines Geistes mehr und mehr zur Geltung kommt, ja, dann sollte ich dort im Geist wandeln, ich sollte den Namen Jesu gebrauchen, aber ich sollte mich auch fragen, was sagt Gott zu mir als Ehemann, als Ehefrau, als Eltern, als Kinder? Was sagt Gott zu mir über seinen Plan für mich, seine Aufgabe für mich in der Familie zum Beispiel? Amen? Das ist ganz wichtig, ehrlich, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, ja, ich bete nur dafür, sondern unser Gebet soll auch davon begleitet sein, dass wir diese Dinge beachten. Dabei geht es nicht um Perfektion, aber es geht darum, dass wir nicht leichtfertig damit umgehen, was Gott sagt, unsere Aufgabe ist, und diese Verantwortung anzunehmen und sagen, ja Herr, mit deiner Hilfe will ich diese Schritte gehen. Das ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, dass die Herrschaft Jesu Christi durch mich in meine Familie hinein wirken soll. Und da sagt Gott zu Ehemännern was, zu Ehefrauen etwas, es sagt zu Kindern was und es sagt zu Eltern was. Jeder hat also sein Teil. Das Problem ist nur, dass wir manchmal uns gegenseitig vorlesen, was der andere tun sollte. Amen? Brauch nicht so verschämt an zur Seite zu gucken, weil das ist nämlich so manchmal. Ja? Aber wenn du Ehefrau bist, dann versuch in erster Linie zu überlegen, was sagt Gott mir? Nicht, was habe ich jetzt dem Mann tausendmal gesagt. Amen. Und wenn du Mann bist, wir sind ja auch noch da. Ja, es steht aber, die Frau soll. Okay. Bist du die Frau? Ich sage nicht, dass du das gar nicht lesen sollst, aber in erster Linie, wenn du einen Brief bekommst, morgen mit der Post, und ein Brief ist für dich und ein Brief ist für deine Ehefrau, dann lies mal zunächst mal deinen Brief. Amen. Und zu Kindern? Ihr seid auch da?
Ehret Mama und Papa.
Na, aber die verstehen nichts, die kennen die Bibel gar nicht. Steht das da? Oder zu uns Eltern? Zu uns Vätern? Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Amen. Wisst ihr, glaubt ihr, dass wir wirklich vollmächtig um Gottes Herrschaft in unseren Familien beten können, wenn wir einfach ablehnen zu hören, was Gott darüber sagt? Ja? Halleluja. Amen. Ich spreche, ob du es glaubst oder nicht, ich spreche immer noch davon, wie du als König oder Königin leben kannst. Amen. Wie ist es, wenn ich mehr Herrschaft Christi, Sieg Christi, Offenbarung Christi im Hauskreis sehen will? Oh Herr, rüttle endlich meinen Hauskreis leider auf. Was ist dein Teil im Hauskreis? Na, ja, das weiß ich nicht. Doch, ein Teil ist zumindest, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir in der Haltung von 1. Korinther 14, 26 zusammenkommen, wo es heißt, ein jeder habe etwas. Amen? Es ist interessant, wir neigen manchmal dazu, die Herrschaft und den Sieg Christi zu haben, zu wollen, überall, aber verbinden in erster Linie damit, dass jemand anders sich ändern soll. Amen? Ja, Magen hat sogar noch gesagt, ich bin König und Königin, Könige ändern sich nicht. Doch in diesem Reich tun sie das. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der König, der Könige und der Herr, der Herren. Amen? Also ich sage, dass dieser Punkt mit der Verantwortung, ich sage nicht, dass das alles ist. Ich sage nur, wir dürfen ihn nicht wegdenken, nicht wegargumentieren, nicht wegdrängen, weil wir wollen doch in der Wahrheit leben, oder nicht? Ich will doch nicht nur hier eine Show abziehen, sondern ich will, dass Reich Gottes kommt. Und das wäre schon eine sehr eigenartige Vorstellung, wenn wir meinen, wir wollen, dass das Reich Gottes kommt, aber genau das, was Gott zu uns sagt in der Situation, wo wir es hinhaben wollen, das wollen wir eigentlich nicht hören. Amen. Okay. Und letztes Beispiel, da geht es nicht jetzt um Verhältnisse zu anderen Menschen, aber wenn ich die Herrscher oder den Sieg Jesu Christi mehr in meinem Körper haben will, im Sinne von Heilung, dann muss ich mich auch fragen lassen, mit meinem Körper um. Amen? Ich kann nicht nur sagen, ja, ich bete nur, aber ich nehme keine Ratschläge an, wenn es darum geht, wie man gesund lebt. Amen? Das ist eine Parallele dazu. So, ich empfinde, dass das sehr wahr ist, dass es sehr genau stimmt, wenn wir uns die Frage stellen, ja, wie Könige und Königinnen, wir herrschen mit Christus. Wie wird es umgesetzt? Ich denke, dass da drei Schlüssel sind, da drei Schwerpunkte sind. Oder ich weiß es. Und natürlich wandeln wir in keinen von diesen Dingen perfekt. Aber es muss unser Anliegen sein, in diesen drei Schwerpunkten zu wachsen, wenn wir die Herrschaft Jesu Christi in unserem eigenen Leben und in unserer Umgebung aufgerichtet verwirklicht sehen wollen. Im Geist zu wandeln, Leben aus der Beziehung zum Herrn, Leben im Frieden Gottes, unsere Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, wahrnehmen, nicht wegdrängen, nicht wegdiskutieren, wegargumentieren. Und auch, ja, es kommt auch immer dann dazu, dass wir den Namen Jesus bewusst gebrauchen im Gebet, in Proklamation, im Lobpreis, in der Fürbitte und so weiter. Ich denke persönlich, dass das so drei Säulen sind, wo wir sagen können, auf dieser Grundlage kann die Herrschaft Jesu Christi durch uns mehr und mehr sich manifestieren. Und wir können im neutestamentlichen Sinn Könige und Königinnen nicht nur sein, sondern entsprechend leben. So, in diesem Sinne möchte ich euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte ein sehr ermutigendes Wort am Schluss hier stellen. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage in Hebräerbrief Kapitel 10. Vers 12 bis Vers 13. Hör mal, das ist so eine schöne Aussage. Da steht es von Jesus: Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Amen. Und wir sitzen mit ihm. Ja, was macht er denn jetzt? Hör mal gut zu. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Das ist, was Jesus heute tut. Er hat den Feind besiegt und hat er sich hingesetzt. Und fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt werden als Schemel seiner Füße. Gute Frage. Wie passiert das? Wie passiert das? Ich sage euch eines. Das kann ich garantieren. Das geschieht nicht allein durch Gott den Vater. Ich behaupte nicht, dass ich diese Bibelstelle zu 100% beantworten kann. Aber ich kann dir eines sagen. Seine Feinde werden hingelegt, so Schemel seiner Füße. Das geschieht durch Magna Nordstrand. Das geschieht durch Gabi Ertel. Das geschieht durch Dana Bausenwein. Das geschieht durch Margarete Herz. Das geschieht durch dich. Du sagst, wie werden seine Feinde hingelegt als Schemel seiner Füße? Wenn wir im Geist wandeln, wenn wir jedes Mal, wo wir einen Sieg bekommen über Werke der Finsternis in unserem eigenen Leben, jedes Mal, wo Gott uns benutzen kann, dass jemand gerettet wird und herausgerissen wird aus den Klauen des Teufels, jedes Mal, wenn eine Krankheit besiegt wird, dann wird noch ein Feind hingeschmissen als Schemel seiner Füße. Amen! Amen. Halleluja! Herrschen mit Christus. Das heißt, er hat die Feinde überwunden. Eigentlich haben wir sie nicht überwunden, er hat sie überwunden. Aber wir dürfen sie verhaften und unter seine Füße legen. Amen? Amen. Dazu bist du berufen. Du bist nicht dazu berufen, gerade so zu überleben. Du bist berufen zu triumphieren. Und den Feind und seine Feinde hinlegen als Schemel seiner Füße. Das tun wir in unserem persönlichen Leben. Wenn wir den Sieg Jesu ausleben, passiert es immer. Weil wenn du den Sieg Jesu auslebst, irgendjemand hast du ja besiegt. Amen. Je mehr wir in diesem Sieg leben, eine Art und Weise, wie ein Feind hingelegt wird zu Schimmel seiner Füße, ist, wenn ein Ehepaar in großen Schwierigkeiten ist und sie sind so attackiert vom Feind und auch durch eigene Gedanken und sagen, nee, bei uns läuft nichts mehr. Und sie durch die Gnade Gottes diesen ganzen Lügen überwinden und wieder zusammenfinden. Und ein Fleisch und ein Geist und eine Seele für Gott ist und zusammen verheiratet leben, solange sie leben, dann ist noch ein Feind als Schemel seiner Füße hingelegt worden. Du sagst, warum bist du so aggressiv? Hör mal gut, ich bekenne etwas. Ich hasse den Teufel. Nein, ich beschäftige mich nicht dauernd mit ihm, sehr wenig eigentlich. Aber ich hasse ihn. Das ist eigentlich der einzige Hass, der wirklich erlaubt ist, aber der ist erlaubt. Du sagst, Jesus war doch nicht so. Ohohoho. Die Bibel sagt, du hast in Bezug auf Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Deswegen hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deinen Gefährten. Amen. Es gibt in Gott keine Halbherzigkeit. Ja? Keine Kompromisse im geistlichen Konflikt gibt es nicht. Amen. Und jedes Mal, wo du spürst, dass die Sünde dich zieht und zieht und zieht und zieht und zieht und durch die Gnade Gottes greifst du trotzdem die Hand Jesu und sagst Nein zu der Sünde und verlässt den Sumpf, da wird noch ein Feind zur Schemel seiner Füße hingelegt. Oder wenn zwei Geschwister in der Gemeinde sich gar nicht vertragen konnten, und na? Sehr starke Gedanken, visuelle Vernichtungsfeldzüge. Naja, ich weiß schon, wer wir sind und wer wir wirklich sind. Ich meine, wir sind wirklich Könige und Könige, Königinnen. Aber ich weiß, wir leben in dieser Welt, wir werden auch manchmal angefochten. Und wenn dann statt, dass der Geist des Hasses obsiegt, der Geist der Versöhnung sie zusammenführt, ist noch ein Feind zur Schemmel der Füße Jesu hingelegt worden. Amen. Halleluja. Amen. Jedes Mal, wenn ein Festungswerk überwunden wird, jedes Mal, wenn ein Werk des Teufels überwunden wird, wird ein Feind zur Schemmel seiner Füße. Es könnte auch sein, dass jemand zum Beispiel mit diesem Festungswerk lebt. Nein, ich kann nie und nimmer den Zehnten geben. Ich kann nie und nimmer wirklich sehen in das Reich Gottes, weil ich habe da die Befürchtung, ich werde da aufgeschmissen, ich weiß nicht, ob es funktioniert und so weiter. Und nie so richtig hineinsehen kann in das Wort Gottes, in das Reich Gottes. Wenn jemand vom Wort Gottes überwunden wird und anfängt dann trotzdem an zu sehen und zu ernten und aus dieser Festung, aus diesem Kerker herauszukommen, dann ist nochmal ein Feind zu Schemmeln seiner Füßen hingelegt worden. Amen. Wisst ihr was? Es gibt im Reich der Finsternis Mörder und Diebe. Also die einfach Geld klauen. Amen. Und die sagen, du kannst niemals geben, du kannst niemals geben. Du kannst nicht geben. Und das Wort Gottes sagt, prüft mich doch. Amen. So, auf diese Art und Weise, wenn wir überwinden, in Offenbarung steht, wer überwindet, den werde ich, wer überwindet, den werde ich geben. In jedem Bereich unseres Lebens, wo wir durch Gottes Kraft und durch Vertrauen auf sein Wort und seine Gnade, eine Überwindung erleben. Ob es jetzt in Bezug auf Sünde ist, in Bezug auf Krankheit ist, in Bezug auf Gewohnheiten sind oder was auch immer, wird ein Feind zu den schemmelnden Füßen Jesu hingelegt. Er hat sich hingesetzt, er hat den Feind überwunden. Und jetzt sagt er zu uns, und jetzt setzt er meinen Sieg um. Und wenn ihr meinen Sieg umsetzt, werden meine Feinde hingelegt als Schemmel meiner Füße. Ist das nicht schon eine schöne Offenbarung? Meine, das motiviert mich, ehrlich gesagt. Halleluja. Okay, lass uns den Herrn danken.